Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute spannendes Thema, spannender Gast. Ich darf schon mal verraten, es hat was mit Blockchain zu tun. Um Himmels Willen, was das ist. I don't know, aber ich schätze, mein Gast wird es gleich mit erklären. Das ist nämlich niemand anders als Thomas Cekala von Block2Job. Hi Thomas, schön, dass du heute hier am Start bist.
Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung. Ja, bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Bin total froh, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen, sowohl auf Saatkorn warst du mit Block2Job sogar, glaube ich, sehr früh schon mit einem Startup-Interview vertreten und auf Clubhouse haben wir schon ein paar Mal in den gleichen Sessions gehockt und ich finde ja einfach total spannend, was du da machst mit Block2Job und ich glaube, damit fangen wir auch einfach mal an, dass du einmal erzählst, was ihr da tut, inwiefern das mit Blockchain zu tun hat und mit dem Thema Employer Referral. Also spannende Sache. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie es eigentlich überhaupt zur Gründung von Block2Job gekommen ist.
Genau, also so ganz klassisch bin ich ja kein Unternehmer, Startup-Unternehmer, der sich mit 25 jetzt selbstständig macht und überlegt, da muss was Neues her, sondern ich bin ja Opfer des Fachkräftemangels. Das ist genau der Ausgangspunkt. Ich bin ja, schon gut über 50 jetzt, Geschäftsführer der Ökon Holding mit Standorten Braunschweig, Magdeburg, Dresden, München und Zürich. Wir haben um die 120 Mitarbeiter in sehr technischem Umfeld, also ja, Zertifizierung satellitengestützter Navigations- und Ortungsverfahren, Forschung und Entwicklungsprojekte im autonomen Fahren mit Drohnen und so weiter. Und genau da ist dann der Ausgangspunkt. Wir haben zunehmend schwieriger Mitarbeiter zu finden und zu gewinnen, denn wir sind natürlich mit unserer Firma Ökon und den Tochterfirmen nicht wirklich die Brand und in Nischen unterwegs. Wir sind nicht ja, kein B2C-Modell, sondern ein B2B-Nischenspieler. Und so ist dann das Thema Alterspyramide, Fluktuationsrate und umkämpfte Profile genau das, was wir seit Jahren, also einigen Jahren jetzt sehr, sehr, sehr stark spüren. Und in dem Zusammenhang ja, war es einfach notwendig, sich mal mit Recruiting grundsätzlich auseinanderzusetzen. Und daraus ist dann Block2Job entstanden. Entstanden deswegen, weil ich unter der Dusche, so kann man es genauso sagen, so war es passiert, überlegt habe, was ist denn heutzutage, was wäre Recruiting, wenn ich jetzt neu erfinden müsste? Was für Technologien, Ideen, Situationen haben wir? Und da war das Thema Blockchain, Empfehlung. Wir haben also ein Headhunter-Budget, was durchaus respektabel ist, was mir natürlich in der Seele wehtut als Unternehmer. Natürlich so honoriere ich die Leistung, die Arbeit, die da gemacht werden muss. Trotzdem ist es einfach immer ein steigendes Budget jedes Jahr. Und da habe ich gesagt, okay, warum muss das denn zu dem Headhunter, Personalberater, warum kann man das nicht sozialisieren? Wir sind in einer Sharing Economy, also Uber lässt grüßen. Wir haben Ketten, wir können sozusagen jeder mit jedem verbunden mit vier Kanten über die Welt. Da gab es 1969 schon so ein Small World Phänomen Projekt in den USA. Und das habe ich dann überlegt, boah, warum machen wir das nicht auch für Recruiting? Also die meisten Mitarbeiter, eigentlich fast alle, sind über Empfehlungen zu uns gekommen. Wenn wir deren Freunde jetzt noch einbinden in den Suchprozess und jeder hat 500 Bekannte, dann sind das in zwei Kettenstufen 500 mal 500. Ja, das ist mathematisch 5 mal 5 gleich 25, 4 Nullen hinten dran. Das ist also schon eine beachtliche Zahl von 250.000 abzüglich der Überschneidungsflächen. Ach, da bleibt einfach eine Riesenzahl schon übrig, wenn man nur über zwei Stufen Empfehlungsketten zum Suchen benutzt. Und genauso ist dann Block2Job entstanden und das haben wir dann entwickelt und gemacht und ein Tool aufgesetzt, was dann auch eindeutig diese Empfehlungsketten abbilden und messen kann. Und das ist dann das kleine, leichte Blockchain-Modell dahinter. Und wir sind nicht Blockchain, weil es Blockchain gibt und wir suchen eine Anwendung, sondern wir sind andersrum. Wir haben eine Fragestellung, ein Problem gehabt und da war Blockchain die Idee und die Technologie dahinter. Und dann ganz ehrlich zu sagen, alle Techniker werden nicht jetzt schimpfen und sagen, das ist nicht Blockchain, was du da machst. Wir sind die unterste Stufe von Blockchain-Lebensform, aber wir machen nur technologisch das, was es braucht für unser Problem, nicht das, was technisch möglich ist. Und so muss man uns auch verstehen, wir sind eindeutig in der Lage, Empfehlungsketten zu dokumentieren, eindeutig heißt, da kann man nichts ändern mit nachher. Das ist das Thema Blockchain. Also wenn da vorne ein Kettenmitglied geändert wird, dann reißt das alles auseinander. Mhm. Und damit, ja, als Konsequenz sind wir in der Lage, Prämien und Belohnungen oder was man auch immer sich vorstellt, in diese Kette reinzulagern, wenn die Stelle besetzt wird über so eine Empfehlungskette.
Eigentlich wie die meisten wirklich guten Ideen, ja simpel, ne? Und einige Elemente davon oder fast jedes Element, was du aufgezählt hast, gab es ja vorher auch schon auf dem Markt. Und trotzdem ist Block2Job ja, glaube ich, ganz gut durchgestartet, obwohl das ja von dir auch nie beabsichtigt war. Du wolltest ja jetzt nicht ein neues Unternehmen gründen, sondern eigentlich nur dein Recruiting-Problem für dein eigentliches Unternehmen lösen, ne?
Ja, also genauso muss man es ja sehen. Wir haben die Plattform halt entwickelt. Wir benutzen sie selber oder selbst. Und ja, sie ist auch geöffnet. Man kann sie benutzen, denn die Plattform ist da. Sie ist ja skalierbar. Sie läuft auf Google Cloud, Serverless und wie man sich das alles wünscht, weil es einfach am bequemsten und günstigsten ist. Und genau in diesem Zusammenhang haben wir zuerst Friends and Family gemacht und haben auch eine Webseite dazu und auch eine eigene Firma gegründet. Und auch das ist natürlich spannend in Deutschland. Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Wenn man das als Firma selber macht, kriegt der Mitarbeiter die Prämie abzüglich Sozialversicherung und abzüglich Steuern, weil es über den Lohn ausgezahlt wird. Wenn man das über einen externen Partner abbildet, kriegt der Mitarbeiter die Prämie extern im vollen Betrag. Also 1.000 Euro Empfehlungsprämie sind 1.000 Euro auf dem Konto. Er muss es dann noch versteuern in seiner Steuererklärung. Aber ja, vom Signal ist es das was anderes. Das ist also keine Mogelpackung, dass man, also ich sage nicht Mogelpackung, aber 1.000 Euro versprochen und dann landen irgendwie 639 Euro auf dem Konto. Das ist irgendwie was anderes. Er muss es jetzt versteuern, ist okay. Aber das war deswegen auch der Grund, Block2Job als Firma zu gründen, weil man dann, wir dann auch selbst, unseren Mitarbeitern, wenn Block2Job nur einstufig ist oder sie einen Teil der Prämie kriegen, weil es auch gewünscht ist oder auch gute Möglichkeiten hat, Peer Recruiting nennt sich das heutzutage ja auch, dann genau die Prämie kriegen, die wir mathematisch eindeutig bei 2.000 Euro durch 2 geteilt, kriegt jeder 1.000 Euro. Zack. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. Wir sind ja auch in der Schweiz unterwegs, aber das war auch ein Grund, dann die Firma zu gründen. Und ja, jetzt sind ja auch andere Firmen bei uns Kunde, nutzen das, testen das aus, auch das muss man sagen, es ist ein anderer Prozess dahinter. Ja, man da ein bisschen guckt, so Peer Recruiting, das ist etwas anderes. Da muss man mit der Job-Community reden als Recruiter, da muss man auch seine Fachabteilung deutlich stärker einbinden, sich überlegen, wie gehe ich da auf die zu, auf die Job-Community, denn wir sind kein Marktplatz. Man kann die Stelle nicht irgendwo holen, sondern man kann sie nur bekommen. Und damit muss man als Recruiter oder darf als Recruiter mit der Fachabteilung die Netzwerke anstoßen. Das hat einen anderen Charme. Macht auch Spaß.
Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich bei Block2Job selbst?
Ja, das ist eine kleine Firma. Das ist insgesamt das sind 7 Mitarbeiter plus Freelancer. Auch das ist ein Konzept natürlich. Immer mehr Freelancer. Workforce kann man sagen. Ich bin Controller von Hause aus und früher habe ich mal Leute gefragt, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Und irgendwo in Saudi-Arabien war ich und dann meinte der, ich habe keine Ahnung, Thomas, ich weiß nicht, was du meinst. Also der war schon in dieser Workforce-Struktur drin, weil Saudis sind halt wenig, also in Saudi-Arabien sind viel Gastarbeiter, die werden über Personalvermittler da reingeschoben, die Firmen. Und inzwischen kann ich die Antwort verstehen und sagen, ja, ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Mitarbeiter man hat. Workforce, Köpfe, kann man zählen, aber welche Verträge die haben, ist ja heute gar nicht mehr ganz klar. Also schon klar, aber unterschiedlich. Der eine will gar nicht angestellt werden und ist dann plötzlich Geschäftsführer und war Geschäftsführer ohne Festanstellung. Und ich bin ja selber Geschäftsführer verschiedener Firmen, aber nur bei einer angestellt. Also das kann man dann, wie zählt man das heutzutage?
Naja, das wird sich ja vor allen Dingen...
Freelancer und Dienstleister und sowas in der Art, ja.
Es wird ja in der nächsten Zeit alles noch viel mehr verschwimmen, weil die Grenzen meiner Meinung nach zwischen innen und außen sich ja immer mehr auflösen. Ne? Das sieht man an verschiedenen Themen. Und ich finde immer am prägnantesten konnte man das sehen, als 2007, 2008 Social Media so richtig losging und die Kommunikationsabteilung immer noch dachten, sie hätten die Kommunikationshoheit gepachtet. Ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Wenn jeder mit jedem reden kann. Und ich glaube, da kommt es dann auf ganz andere Dinge an. Dass die MitarbeiterInnen halt eine ähnliche Sichtweise in dem Fall von ihrer Organisation haben und im Idealfall eine höchst individualisierte Geschichte, nämlich ihre eigene Geschichte, vor dem Hintergrund einer möglichst gleich verstandenen Unternehmenskultur erzählen. Aber ja, das ist sozusagen eine Bewegung, die schon seit einigen Jahren ja im Gange ist. Und das, was du da machst oder was ihr da macht mit Block2Job, das finde ich sehr spannend, weil das auch so en passant eigentlich ja passiert und aber dann auch wächst, wenn man bei euch so schaut. Ihr habt ja durchaus namhafte Kunden auch schon bei Block2Job, ne?
Ja, und auch das ist ganz witzig. Einige Kunden wollen nicht als Referenz genannt werden, weil Recruiting scheint irgendwas Intimes zu sein, auch ein Wettbewerbsvorteil natürlich. Also das ist immer ganz spannend oder interessant zu sehen auch. Wir sagen, nee, Referenz wollen wir nicht, wir wollen ja auch nicht. Oder zum Beispiel ein Krankenhaus, die sagen, oh, ich habe jetzt zum Beispiel noch keine Krankenhäuser noch gehört. Super, kein Krankenhaus, ja, da sind wir die Ersten, das ist gut. Also auch da, man muss ja, wie beim Löwen, und dieses Thema ist ja Recruiting Mission Critical zukünftig. Man muss ja nur schneller sein als sein Nachbar, ein Schritt schneller, das weil der gefressen wird dann im Dschungel vom Löwen. Und hier ist genau dieses Thema. Es wird ja nicht ganz aufgehen, das Thema Fachkräftemangel in Deutschland. Ich wohne in der Schweiz, habe also beide Sichten Schweiz und Deutschland. Und in der Schweiz haben wir 1,4% Arbeitslosenquote. Das ist sozusagen mehr oder weniger die Vollbeschäftigung. Ja. Und es wird immer schlimmer. Es ist ja noch nicht mal, es hat ja noch gar nicht angefangen mathematisch in meinen Simulationsmodellen. Was da auf uns zukommt mit dem Thema ja, umkämpfte Profile, Alterspyramide, Fluktuationsrate. Ich kann da, wie gesagt, ich bin Controller von Hause aus, das hört man vielleicht an diesen Zahlen verliebt sein vielleicht. Aber wenn man 100 Mitarbeiter hat und die wechseln alle 10 Jahre die Stelle im Durchschnitt, dann muss man pro Jahr 10 Recruiting-Prozesse und Projekte erfolgreich absolvieren im Recruiting. Bei 100 Mitarbeitern hat man faustformelmäßig genau einen Personaler. Das heißt, der muss mit Dezember und August ausgenommen jeden Monat ein Projekt absolvieren. Jetzt ist es so, dass die Mitarbeiter agiler werden. Agilität ist heutzutage Trend. Also nicht nur so, dass alle Firmen agil sind, agile Scrum Master und agiles Recruiting machen, wie Volkswagen-Konzern. Das macht ja die Morgan Schönwetter auch sehr, sehr explizit und auch in den Medien. Agiles Recruiting heißt aber auch, alles ist agil, alles wird agil und die Mitarbeiter werden auch agiler. Sie wechseln häufiger mal die Stelle. Im Silicon Valley 18 Monate durchschnittliche Haltbarkeit eines Menschen, Mitarbeiters. Nicht mal 2 Jahre dort. Das heißt, Einarbeitung ist eine ganz andere Sache. Upskilling und Reskilling, lohnt sich gar nicht, jemanden auszubilden. Man weiß ja, dass er demnächst wieder weg ist. Und also wenn wir jetzt sagen, ich habe 100 Mitarbeiter und die bleiben noch 5 Jahre durchschnittlich bei mir in der Firma, was ja auch schon viel länger ist noch als in Silicon Valley, dann brauche ich pro Jahr plötzlich 20 erfolgreiche Recruiting-Projekte. Habe aber trotzdem nur einen Recruiter oder einen Personaler bei 100 Mitarbeitern. Der muss aber die doppelte Leistung machen und der Trend geht leider in Agilität. Auch Firmen sind ja agiler. Ja? Also Volkswagen und die großen Konzerne organisieren regelmäßig um. Agil. Ja? Und genau hier ist das Thema, selbst wenn wir nicht wachsen wollen, nur um die Mannschaft zu halten, muss das Personalwesen häufiger erfolgreich rekrutieren. Wahnsinn.
Ja, das ist
das ganze Thema bei uns jetzt sozusagen auf dem Geschäftsführungslevel und bei mir sozusagen so richtig in der im Brutkasten. Und auch da, ich bin ja Beirat und Verwaltungsrat und Gesellschafter noch von mehr Firmen. Und interessanterweise ist es so, dass die HR-Abteilungen ruhig mutiger sein könnten, neue Sachen auszuprobieren. Und interessanterweise von den oberen Hierarchieebenen und Eigentümern wird das gehofft, erwartet und gewünscht, dass HR sich ein bisschen mal aus der Deckung rausbewegt und mehr macht.
Das und andere Sachen probiert. Das ist jetzt sehr lustig, weil normalerweise ich in diesem Podcast immer der bin, der genau das sagt, was du gerade sagst. Natürlich aus einer anderen Perspektive. Du bist Geschäftsführer. Ich allerdings bin ja auch Geschäftsführer einer Firma. Ja. Mit ungefähr 150 MitarbeiterInnen und habe dann dementsprechend auch mal 2 Brillen auf. Ne? Ich kann natürlich aus einer Personalfunktion sprechen, bei dem, womit wir unser Geld verdienen, ist ja HR-Thema, aber rein aus einer Geschäftsführungsperspektive behaupte ich mal, das Thema der Mitarbeitergewinnung und Bindung, das wird eigentlich das zentrale Geschäftsführungsthema für die nächsten 10, 15 Jahre. Aus den genannten Gründen. Du leitest das ja sehr schön zahlenmäßig ab, hast aber eben eingeleitet mit, das geht in Deutschland ja nicht ganz auf, in der Schweiz, da haben wir schon Vollbeschäftigung. Sag nochmal was zu dem deutschen Markt, wie du den einschätzt vielleicht.
ja, ein bisschen nachgelagert, aber auch da, das wird nicht aufgehen, weil ich habe mal so Simulationsmodelle und wenn es so weitergeht, wir haben die Alterspyramide, die ist noch gar nicht eingetreten. Also wenn alle sagen, Fachkräftemangel wegen demografischer Entwicklung, stimmt nicht. Ja, also kann man, die Zahlen sind ja alle wunderbar transparent im Internet heutzutage, also vor 30 Jahren hätte man sich die Finger geleckt, wenn man so viel Transparenz in die Zahlen hätte. Gehen wir mal gucken. Es gibt ein bisschen weniger Menschen jetzt aktuell. Aber wenn die Babyboomer und die Generation X, zu der wir beide, glaube ich, gehören, in den nächsten 10 Jahren so langsam in die Rente reingeht, dann fehlen plötzlich 25% der Erwerbskräfte. Das ist eine Zahl, und können wir auch noch 20%. Da müssen wir ein bisschen länger arbeiten. Aber auch das ist das Nächste. Wer will denn in dem ganzen Digitalisierungsthema uns noch haben? Gero, toll. Aber eigentlich suchen ja alle diese 25- bis 35-Jährigen gerade frisch ausgebildeten Leuten, die Python können, die Blockchain verstehen, leben können, die wissen, wie man Cardano auf Coinbase kauft und wie man das eventuell sogar programmiert und sind in der Lage, alle 5 Jahre ihr Wissen wegzuwerfen. Die hängen auch und kleben nicht an dem Thema. Das heißt, das Nächste, neben dem, dass es weniger werden in den nächsten 10 Jahren, werden auch noch eher jüngere Leute gesucht. Also dann wird sozusagen der Suchkanal noch verengt. Also früher ist man mit 50 Jahren, also Ü50, aussortiert worden aus dem Recruiting-Prozess. Natürlich nicht offiziell. Heute wird man mit Ü45 aussortiert. Und das geht noch weiter runter. Und wenn ich diesen Markt mir angucke, in dem ja umkämpften Profilemarkt, dann ist die Mathematik einfach so, wenn alle das Gleiche suchen, und das ist ja auch wieder Statistik, Gartner hat es schön ausgearbeitet, 90% aller Firmen suchen 39 Jobprofile und die machen 50% aller Stellenanzeigen aus. Da kann man sich vorstellen, Volkswagen, Metro, Google, aber auch Krauss-Maffei, die suchen alle die gleichen Leute.
Ja, also das ist ja auch so eine Erkenntnis, diese Branchenunterschiede, die es ja früher in den Arbeitsmärkten sehr stark gab, die egalisieren sich natürlich in dieser Digitalzielgruppe, aber auch die Unterschiede zwischen Startups, dem Mittelstand und der Konzernwelt. Ne? Also ich sag mal, so ein Hotshot, wie von dir eben beschrieben, kann halt überall arbeiten und kann sich im Grunde genommen ja dann aussuchen, wo es am besten passt. Ich behaupte dann immer, Unternehmenskultur ist der zentrale wettbewerbsdifferenzierende Faktor. Geld wird es nicht sein, weil überall gut verdient werden müsste. Wie siehst du das denn?
Ja, also es geht nicht um, das muss man leider so sagen, es geht nicht um die 50 Millionen Erwerbskräfte in Deutschland, sondern es geht, wie gesagt, um diese Hard-to-Fill-Position, wo alle die gleichen suchen und die dann pro Tag 16 Anfragen auf LinkedIn bekommen und sich deswegen dort abstellen, weil sie eh aussuchen können, wo sie hingehen. Gut verdienen tun sie dann. Und ich kann das halt auch bei meinen Geschäftsführern immer nur sagen, Achtung, schreibt was über die Kultur in der Firma. Mhm. Schreibt nicht, ich muss sagen, als Außenstehender, nicht HRler, alleine das Wort Bewerbung ist sowas von erniedrigend. Das kann man sich sozusagen nur vorstellen, wenn man sozusagen sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Ne? Ja, du auf die Knie, geh hin, wir machen Kindergeburtstagsspiele. Das war früher so. Und der übrig bleibt, der kriegt die Stelle. HR heißt Human Resources. Das ist kaufmännisch Verbrauchsmaterial. Das ist sozusagen der Mensch als Verbrauchsmaterial, das ist schwierig. Also Asset wäre ja noch netter, aber Human Asset, auch das ist natürlich so bilanziell eher kaufmännisch gedacht. Und also das sind die Wertschätzung der Arbeitnehmer, das ist eine Herausforderung, die auch kulturell sich jetzt umsetzen muss. Wertschätzung ist, glaube ich, ein ganz großes Riesenthema.
Das glaube ich auch. Und meine Meinung ist in diesem ganzen Kontext, wir erleben ja, finde ich zumindest, dass durch Corona viele Nice-to-have-Diskussionen auf einmal so Must-have-Diskussionen werden. Wie meine ich das? Also diese ganze Szene, die sich um den sogenannten Begriff New Work schart, die ist ja nicht neu. Die ist ja schon mindestens seit, also ich würde sagen, knapp 10 Jahren unterwegs. Also die zeitliche und örtliche Flexibilisierung von Arbeit, der ganze Purpose-Gedanke, also die Sinnhaftigkeit von Arbeit, aber auch neue Führungsmodelle und überhaupt neue Führungsvorgehensweisen. Kennzeichnen das ja. Das war alles immer so ganz nett und einem kleinen elitären Kreis vielleicht vorbehalten. Mein Gefühl ist, das schwappt gerade sowas von in den Mainstream. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage. weil eben es ein Arbeitsmarkt ist und die beschriebenen Profile, diese Menschen sich eben dann das bestmöglich passende für ihre jeweilige individuelle Situation aussuchen werden. Das führt auch dazu, dass, glaube ich, Bewerbungsprozesse, die ganze Art und Weise, wie wir zueinander finden, deutlich individualisierter ablaufen muss, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Und das spiegelt sich in eurem Modell ja auch wieder, weil ein Referral ist halt was gänzlich anderes, als das ist der Bewerbungsprozess und so läuft der ab, ne? Sondern das läuft ja eher über Menschen.
Genau, also da sagst du was ganz Großes, nämlich das Thema Marketing. Also HR geht immer in Richtung Marketing jetzt und Marketing hat vor 30 Jahren schon entdeckt, das fragmentiert sich. Man muss zielgruppenspezifisch arbeiten, kleiner arbeiten. Aber das, was HR mit den Stellenanzeigen macht, ist relativ, also Massenmarketing. Aber der Mensch als solches, der will individuell bearbeitet werden, geholt werden. Also jetzt, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber eine große Firma, die machen Employer Branding. Ja, was weiß ich, Deutsche Bahn, Telekom, Volkswagen. Aber die haben 600.000 Mitarbeiter, Volkswagen vielleicht in der Größenordnung. Da ist ja jeder Standort hat ja seine eigene Kultur. Jede Abteilung hat seine Kultur. Und genau das ist das, was den Mitarbeiter sagt. Ich bin jetzt bei Volkswagen Financial Service. Was hat das mit irgendwie Salzgitter, dem Produktionswerk, Bleche zu tun? Mhm. Gar nichts. Ja, das ist eine ganz andere Firma und das Employer Branding kann nicht so großmäßig ausgerollt werden. Zum Schluss kündigen Leute oder fangen bei einer Firma an, wegen dem Team, wegen der speziellen Aufgabe, ja, wegen der Führungskraft, die dahinter steht. Und wenn die Führungskraft nicht passt, dann gehen sie gleich wieder oder gehen dann später weiter. Und das hat er also mit dem Großkonzern nur noch übergeordnet oder sozusagen, der hängt dann oben drüber als Großes und Ganzes. Und das, was halt sich ändern muss oder, glaube ich, auch sehr schnell ändern wird, ist, dass sich das individualisiert, wie du schon sagtest. In der Stellenanzeige werden Fotos und SIP-Fotos und Aussagen von den Kollegen gefragt, die da mit dem zumindest arbeiten. Nicht vom Großkonzern, sondern von dem, wie es dann in seinem Leben genau aussieht. Also ein Teammitarbeiter, der will wissen, wie das Projekt aussieht. Aber das Erste, was dann in der Stellenanzeige kommt, wir erwarten. Und dann sagst du, super, wartet mal. Und das Nächste, dann schicken Sie bitte Ihre auslagefähigen Unterlagen zu. Sag, lass uns doch erstmal sprechen. Ich setze mich als Bewerber jetzt am Sonntag 4 Stunden hin, schreibe einen Lebenslauf, CV, Motivationsschreiben, schicke das hin. Wozu? Ich habe eine Stelle. Ich meine, ich bin gar nicht auf Suche. Du suchst einen Mitarbeiter. Warum soll ich jetzt arbeiten? Ich kann die Frage, Gegenfrage stellen. Schick du mir doch mal einen Arbeitsvertrag. Dann das Nächste. Dann kommt man in ein Bewerbungsgespräch rein, das ist typisch, das ist ja bei uns nicht anders auch gewesen. Und dann fragt der Personaler oder der Geschäftsführer, was wollen Sie denn verdienen bei uns? Warum fragen Sie mich das? Was bieten Sie denn? Also ist die Gegenfrage eigentlich andersrum, sagen Sie, ja, was würden Sie denn zahlen für mich?
Wie läuft das denn bei euch ab? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt nicht nur bei Dr. Job, sondern auch in deinen anderen Firmen. Habt ihr da schon diese Art von moderner Personalarbeit, die du skizzierst?
Nein, um Gottes Willen, ich bin ja glücklich. Ich würde mich ja freuen. Und ich weiß, die Mitarbeiter wissen das ja auch. Da sind wir natürlich genau wie alle anderen. Also wir sind nicht besser und da muss man sagen, wir sind keine Helden, sondern wir entwickeln uns auch weiter. Wir haben das Thema aber auf dem Zettel. Das ist was anderes. Das heißt, wir wissen um das Problem. Und wenn man eine Problemsituation vor sich hat, dann muss man sich damit beschäftigen. Und wir sind wie beim Fahrradfahren lernen. Ich meine, natürlich wollen wir Rennrad fahren und die Tour de France gewinnen. Wir sind aber ein mittelständisches Unternehmen, wir haben eine Mini-Personalabteilung, kann man sich bei 120 Mitarbeitern vorstellen. Das sind also keine großen Teams. Da muss ich auch immer schmunzeln, wenn ich dann an diesen, ja, in den ganzen Medien immer alle höre, die dann sagen, ja, ich habe dann so, Beispiel Volkswagen, 70 Recruiter nur für den Stand. Also, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ein Recruiter, ich meine, wir haben keine Recruiter, wir haben bei 120 Mitarbeitern 1,5 FTEs Personal. Ja, Punkt. Und die müssen halt alles machen, von A bis Z. Da kann sich jeder HRler vorstellen, was dahinter steht.
Wobei ich ja persönlich glaube, wenn sich alles so weiterentwickelt, wie du das skizzierst, was ich ja auch teile, dann kann es schon sein, dass auch ihr bei 120 Mitarbeitern demnächst vielleicht nicht nur eine Person habt, die das macht, sondern vielleicht sogar das verdoppeln müsst auf 2. Also worauf ich hinaus will ist, da ist ein Riesengejammere im Markt, wir kriegen keine Leute, an vielen Stellen wird aber auch mit Verlaub, nichts dafür getan. Und es ist ein bisschen naiv anzunehmen, wenn die Rahmenbedingungen sich fundamental verändern, getrieben durch Digitalisierung und demografischen Wandel, dass man mit dem gleichen Mitteleinsatz, ich sag's mal bewusst jetzt in BWL-Sprech, das gleiche Outcome bekommt. Das ist halt so nicht. Du musst halt dann auch den Mitteleinsatz erhöhen, sprich mehr Leute im HR-Bereich oder andere Kompetenzen im HR-Bereich oder andere Prozesse, Vorgehensweisen und Ideen, wofür ja beispielsweise auch Block-to-Job steht. Also man muss andere Antworten finden darauf.
Um da reinzugehen, da geht ja, dass ich als Unternehmer rein und sage, das geht nur, wenn ich woanders wegnehme. Denn die Marge wird ja nicht mehr, nur weil ich mehr HR habe. Das heißt, wenn ich gleich viel Mitarbeiter habe, aber dann bei 100 Mitarbeitern statt 2 4 in HR mache, dann muss ich überlegen, wie geht das? Also muss ich natürlich entweder mehr Marge haben, um das Gleiche rauszubekommen, oder verzichte auf Marge.
Also,
und das Spiel ist natürlich wie beim Ruderboot. Ein Achter mit einem Steuermann oder ein Siebener mit 2.
Absolut, da gebe ich dir auch recht. Allerdings, das ist halt dummerweise die Herausforderung, vor der man dann steht. Und ich glaube, am Ende, wenn man es ganz existenziell sieht, ist ein Unternehmen ohne Mitarbeiter, das kann die tollste Idee, das tollste Produkt haben, wird halt schwierig, ne?
Es wird unverteilt. Und dazu muss man auch sagen, wir sind ja bei solchen, das ist eine Herausforderung für alle. Und man hat bei solchen Sachen immer 6 Möglichkeiten, wenn man ein Problem vor sich hat. Man kann sie ignorieren. Ja, also nichts tun. Und man kann intern umsortieren, sagen, okay, wir machen halt weniger, wir machen weniger Produktentwicklung, deswegen haben wir mehr Personalabteilung Möglichkeit. Man kann nochmal Freunde und Bekannte fragen, also Block-to-Net fragen sozusagen und fragen, okay, wie macht ihr das? Mhm. Wir uns ja auch austauschen beide. Oder man kann sich beraten lassen, einen Consultant holen, auch nicht billig. Und wir haben zum Beispiel deswegen gesagt, wir holen uns das Budget wieder zurück, indem wir das Personalberaterbudget reduzieren, denn ja, das ist ein Riesentopf. Und dieses Personalberaterbudget kommt jetzt woanders hin. Wir sozialisieren die Erfolgsprämie vom Personalberater. Das ist sozusagen ein Drittel seines Drittels. Also wenn man den Personalberater kennt, ja, eine Drittelregelung, 100.000 Euro Gehalt. Dafür kriegt er 30.000 Euro Fangprämie inklusive Beratung. Davon sind dann also 10.000 Euro Erfolgsprämie für das Matching oder für die Kandidaten. So haben wir sagen, das mal gesagt. Und dieses nehmen wir und schütten es dann an die Mitarbeiter oder ans Netzwerk aus. Und da bleiben 20.000 Euro übrig.
Ja, klar.
Und deswegen, dann haben wir einen neuen Mitarbeiter. Und den kann ich dann wieder bezahlen, der kann noch mehr HR machen.
Tja.
Freuen sich natürlich die Personalberater nicht. Aber das irgendwo, wie gesagt, es geht nicht für alle auf, wenn man es einfach so weitermacht wie bisher.
Aber am Ende ist das ja eine Welt, die sich verändert und durch veränderte Rahmenbedingungen werden dann Arbeitsweisen, Prozesse, die althergebracht super gut funktioniert haben, vielleicht obsolet. Das ist der Gang der Dinge. Ja. Das, was du eben gesagt hast, das fand ich so gut, weil ich beschäftige mich mit diesen Themen jetzt ja auch schon wirklich lange, seit 20 Jahren. Und also die ersten 10 bis 12 Jahre hat das kein Schwein interessiert. Das hat sich im Laufe der Zeit dann verändert. Und manchmal denke ich, boah, das geht ja alles so langsam. Aber du hast eben gesagt, wir lernen Fahrrad fahren und wir fahren nicht sofort irgendwie die Tour de France. Und so ist es ja. Der Tipping Point, der kommt ja gerade erst für das, was uns bevorsteht. Das sehen offensichtlich, das finde ich mal so erstaunlich, viele Menschen nicht. Die sehen das in den Nachrichten oder wie sie auch immer News konsumieren, aber abstrahieren das von ihrer eigenen Situation, ihrer eigenen geschäftlichen Situation. Das finde ich mal so erstaunlich, weil...
Ich vergleiche das mit dem Klimawandel.
Ja, meine, ja, okay, das ist aber, recht.
Das ist ja ein kleines Thema. Wir wissen ja schon seit 20 Jahren, aber es ist irgendwie noch weit weg. Und dann kommt Fachkräftemangel ist auch schon nicht. Ich bin auch schon über 50. Das war klar, die Bevölkerungspyramide hat sich nicht überraschend jetzt so entwickelt. Die ist ja sozusagen langsam da. Das war sozusagen schon lange absehbar, dass es so kommen wird. Und diese Tipping Points, wie du sagtest, das Verhaltensändern, das bleibt uns gar nichts anderes übrig.
Ja, ich glaube ja auch, dass die Corona-Situation, also mir hat es zumindest eins gezeigt, als die letzte Krise war, das war ja so 2009, 2010, da war ich ja auch schon im Recruiting-Kontext unterwegs und da war von heute auf morgen Schluss mit lustig. Also da ist wirklich ein Jahr lang gar nichts mehr passiert, die Bremse voll durchgetreten. Das ist diesmal nicht der Fall gewesen. Und das ist interessant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wirtschaftssituation sich ein wenig von dieser Pandemiesituation abgekoppelt hat. Wir hatten so eine Schockstarre letztes Jahr, wo auch nur wenig ging, aber es ging immer noch was. Großer Unterschied zu, es geht gar nichts mehr. Und wir sind aber jetzt, das kann ich für unser Unternehmen sagen, und egal mit welchen MarktbegleiterInnen ich mich so unterhalte, alle sagen das Gleiche, eigentlich läuft es gut im Recruiting und in dem ganzen Themenfeld. Also offensichtlich ist da schon langsam eine Verhaltensveränderung erkennbar. Noch nicht so, wie sie notwendig wäre, aber auch lang nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren mal war.
Ist auch genug Geld da. Das muss man auch natürlich jetzt im Gesamtkontext sehen. Es ist ja, wird ja geflutet, der gesamte Geldmarkt und damit auch der gesamte Kauf-, Konsum-, Investitionsrahmen.
Ja.
Und damit ist da erstmal die eine Front gelöst. Was das auf der anderen Seite bedeutet, wäre ein anderes Thema jetzt. Was das mit unserer Geldsituation und mit den Nationalbanken, da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken. Aber eins nach dem anderen.
Wohl dem, der kein dickes Sparbuch hat.
Genau. Oder schade, also auf der einen Seite will man, auf der anderen Seite sagt man, okay, wenn es dann alles.
Ja.
Gut. Das wissen wir.
Das hat erwartungsgemäß sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt viele Themen nur anreißen können. Eine halbe Stunde ist halt verdammt kurz. Aber zum Schluss, Thomas, wir werden sicherlich irgendwann mal Teil 2 machen. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich Block2Job anzuschauen. Kommt natürlich in die Shownotes rein. Aber hast du noch irgendeinen Tipp, irgendwas zum Lesen, irgendwas, irgendeine Inspirationsgeschichte für die Saatkorn-Hörer und Hörerinnen?
Oh, gute Sache. Nee, ehrlich gesagt, ich bin permanent online, also permanent, aber die Aktualität überreißt natürlich sämtliche Karikaturen oder sämtliche Storys, die werden getoppt. Gut, Trump ist nicht mehr da, aber der war ja sozusagen der Highlight. Also ich brauche keine Romane lesen, ich kriege das jeden Morgen per Twitter. Was ich für mich selber angucke, ist, ich gucke mir die neuen Technologien an. Ich gucke mir an, wie Blockchain funktioniert und wie das Thema Cryptocurrency funktioniert. Ich versuche einfach, meine Zeit in eigene Fortbildung dann auch zu investieren. Ja. Wie auch immer die dann aussieht. Also das Thema Lernen und immer wieder neu lernen und alles wegwerfen und sagen, ist super spannend. Also ganz weit, also das Thema Geld zum Beispiel, also Kapital, also nicht das von Karl Marx, sondern es gab dann sozusagen anderes Buch jetzt mal, wie funktioniert Geld? Sich damit auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Oder sich alleine mal mit seiner eigenen Aufgabe auseinandersetzen. Also wie ist zum Beispiel der Elevator-Pitch einer Personalabteilung, eines Abteilungsleiters in der Personalabteilung? Wer ist da der Kunde? Wie sieht die Positionierung aus? Wie sind die Prozesse, eine Organisation? Und wie viel Freiraum habe ich dann auch dann selber? Also sich damit so auseinanderzusetzen und dazu dann Sachen zu recherchieren. Also ich bin jemand, der da eine Frage hat und dann recherchiert. Mit meinem Sohn zusammen, der ist 16, dann gehen wir rein und gucken uns an, was weiß ich, eine Frage, oh, wo ist denn überhaupt Tschetschenien? Ja, ein Kollegen, der Bekannter, der ist in Tschetschenien-Pflichtlieb gewesen. Ja, Gott, sag ran, wo ist Tschetschenien? Wie viele Mitarbeiter kennen wir? Keinen, wir kennen überhaupt gar keinen, wer kennt jemanden? 1,8 Millionen Einwohner in der Gegend, wo ist denn das überhaupt? Oh, weit weg, nördlich von der Türkei, hinten ganz weg, oh, Wahnsinn. Und dann sind wir 2 Stunden im Internet gewesen und haben uns über Tschetschenien fortgebildet. Ich glaube, das ist sozusagen, man muss heutzutage gar nicht so weit suchen, sondern sich einfach damit beschäftigen. Auch das ist der Unterschied. Vielleicht so als Abschluss. Ich hatte immer sozusagen doing the right things und doing things right. Das war sozusagen das Mantra meiner Ausbildung. Das würde ich jetzt sagen, nicht richtig, sondern doing the right things. Punkt.
Okay.
Viel wichtiger als doing things right. Das doing things right, Hauptsache man tut erstmal die richtigen Dinge. Ja. Das ist viel wichtiger erstmal, als dann die Dinge richtig tun. Wir sind Deutsch und in der Schweiz auch.
Ich wollte gerade sagen, das ist gerade in dieser Mentalität sehr angesagt, was du sagst.
Es wird genau, brutal viel getan für den Papierkorb, aber total, total effizient.
Thomas, das war erwartungsgemäß echt ein tolles Gespräch und danke auch für die guten Tipps. Zum Schluss kann man sich eine ganze Scheibe abschneiden, denn das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das spiegelt sich ja absolut in der Block-to-Job-Idee wieder. Also ein Startup, was aus Versehen quasi nebenbei passieren musste, weil man ein Problem lösen musste. Das ist mit die kurioseste Founding-Story, die ich seit langem gehört habe, aber sehr cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß und Erfolg. Wir bleiben bestimmt in Kontakt und ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für den Saatkorn-Podcast genommen hast.
Danke.